Als ich für heute vorbereitet habe, wurde mir bewusst, es ist schon der letzte Teil dieser Serie. Oh, ich muss das noch schnell auf die Seite stellen, damit ich Platz habe, um mich zu bewegen. Der letzte Teil dieser Serie, Grow, berufen, um zu wachsen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, da ist jetzt vielleicht, schön, der letzte Teil, das ist jetzt vorbei, dann kommt was anderes. Aber ich wünsche mir eigentlich, dass diese Thematik, ich bin von Gott berufen, um zu wachsen, dass die erst richtig lanciert ist, würde ich mir so wünschen. Und ich habe ja begonnen mit dieser Bestimmung, die Gott in uns hineingelegt hat, nämlich, dass Jesus eigentlich möchte, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr auf ihn hinwachsen, nicht nur in die Höhe und die Breite, sondern wirklich ihm ähnlicher werden. Und ich möchte euch nochmal da ein bisschen reinnehmen in diese Bestimmung, die wir haben, weil Gott hat ja das Ziel, dass du und ich, dass wir immer mehr in dem leben, was Gott eigentlich möchte, wo er dich dazu geschaffen hat, nämlich in Fülle. Jesus sagt, er möchte, dass wir in Fülle leben. Und so der Kernvers dieser Serie für mich war eigentlich aus dem 2. Korintherbrief. Da heißt es, und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also Gottes Herzenswunsch ist, dass ich mit meinem Leben Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er traut mir das zu. Er traut dir das zu, dass du seine Herrlichkeit widerspiegeln kannst, dass du Frucht bringen kannst in deinem Leben, dass dein Leben reifen kann, dass es freier werden kann. Das ist nicht etwas, das ich erreichen und erarbeiten muss, sondern das ist etwas, das Gott sagt, das ist in deinem und in meinem Leben möglich. Und das finde ich so schön, dieses Bild, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das müssen wir uns vielleicht kurz vor Augen führen. Ich mit all meinen Macken und Fehlern sagt, Gott kann seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und Jesus sagt auch, er sagt, hey, das ist das Ziel. Und damit das werden kann, sollen wir uns aufmachen. Es heißt bei ihm im Johannesevangelium, ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und reiche Frucht bringt. Das habe ich schon am Anfang gebracht. Aber was heißt es eigentlich, mich aufmachen, damit mein Leben Frucht bringt? Was bedeutet das genau? Und ich möchte da ein bisschen tiefer heute in die Bibel einsteigen. Was bedeutet das, mich aufmachen? Ist es das einfach, dass ich viel arbeiten muss? Oder was meint dieser Jesus genau damit? Und wenn wir im Neuen Testament lesen, ist immer wieder die Rede davon, dass wir Altes loslassen sollen und in etwas Neues einsteigen, uns auf etwas Neues einlassen. Zum Beispiel im Epheserbrief, da heißt es, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen. Lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Als neue Menschen geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, da kommt es wieder, Gott ähnlich, Gott gleich und zur Gerechtigkeit und Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr euch auch ein neues Wesen annehmen. Hier geht es wieder um diesen Wunsch, dass Gott möchte, dass wir ihm ähnlich werden. Und zentral kommt da etwas Wichtiges vor, ist die Bereitschaft, Dinge loszulassen. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass ich etwas aktiv verändere in meinem Leben, sondern der Fokus ist darauf, mein Part ist die Bereitschaft zur Veränderung. Ich soll dazu bereit sein. Und die Veränderung selber, das ist gar nicht mein Part. Die kommt von außen. Es gibt diverse Bibelstellen, die reden davon, dass ich mich verändern soll. Aber wenn wir genau hingehen, es gibt diverse Stellen, das ist immer passiv formuliert. Das heißt nämlich nicht, verändere dich, sondern es heißt immer, lass dich verändern. Also ich soll bereit sein, mich zu verändern, aber die Veränderung, die kommt nicht von mir. Es ist also nicht ein Selbstoptimierungsprogramm, das Jesus hier bringt, dass ich mich zu dem Menschen machen kann, den ich immer sein wollte, sondern dass ich zu dem Menschen werde, zu dem mich Gott von Anfang an bestimmt hat. Und da kann ich mich nicht selber dahin verändern, sondern die Veränderung, die muss irgendwo von außen kommen. Und wenn du jetzt schon länger im christlichen Setting unterwegs bist, dann sagst du natürlich, ja logisch, die Veränderung kommt vom Heiligen Geist, oder? Ja unbedingt, der Heilige Geist, der bewirkt die Veränderung in mir. Jetzt möchte ich aber kurz ketzerisch fragen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Dinge in meinem Leben, da wünsche ich mich Veränderung. Jetzt steht in der Bibel, ich soll mich verändern lassen. Ja, ich lasse mich verändern. Heiliger Geist, komm und verändere mich. Und dann manchmal mache ich die Erfahrung, dass ich wirklich von ganzem Herzen Gott sage, hey, verändere mich. Und es verändert sich nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. So diese, ich wünsche mir das und trotzdem geht nicht so viel. Vielleicht haben wir da etwas falsch verstanden oder betonen wir den Heiligen Geist zu stark. Oder was könnte der Grund sein? Und ich glaube, ein Punkt, der Grund sein könnte, ist, oft glaube ich ja, der Heilige Geist kommt und der verändert mich dann, oder? Und der kommt irgendwie in mich und das stimmt alles, oder? Und verändert mich. Aber was die Bibel auch sagt, ist, dass der Heilige Geist nicht nur in mir wirkt, sondern auch in dir. Und manchmal wirkt er vielleicht über eine andere Person an mir. Ich habe das erste Mal so gesagt, es gibt zwei Werkzeuge, die Gott gebraucht, um uns zu verändern. Das eine ist der Heilige Geist und das andere ist die Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche. Und ich glaube, dass wir manchmal so ein bisschen eindimensional vom Heiligen Geist denken. Der Heilige Geist wirkt ja auch im anderen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal gibt es Situationen, rückblickend merke ich dann das, dass der Heilige Geist vielleicht schon was verändern wollte. Und er hat angeklopft bei mir. Ich habe es einfach nicht gehört. Ich habe es nicht geschnallt. Und deshalb, glaube ich, ist der Heilige Geist so großzügig, dass er manchmal den Michael benutzt, um mir etwas deutlich zu sagen, was ich sonst schwierig zu hören imstande bin. Dass es unmissverständlicher ist. Ich merke, wenn ein Mensch mir gegenübersteht und mir was sagt, dann ist es oft klarer, als wenn ich auf den Heiligen Geist höre. Oft eindeutiger. Und wenn er mich dann ermahnt, ermutigt, tröstet, dann macht das etwas mit mir. Und ich habe eine Grafik mitgebracht gehabt letztes Mal, wo es darum geht, ja, Gott möchte, dass wir in einer Wachstumszone leben. Und um zu wachsen, brauche ich sowohl Herausforderung, Ermahnung, wie auch Ermutigung. Und wenn ich nur das eine habe, dann wachse ich nicht. Dann bin ich entweder im Wellness oder ich bin in der Stresszone und beides ist letztendlich zerstörerisch und bringt mich nicht zum Wachsen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns auf Menschen einlassen, um zu wachsen. Und das ist so der Schwerpunkt dieser Serie, der Heilige Geist, ja, der verändert was unbedingt. Aber ich glaube, dass es mir wesentlich einfacher fällt, als Mensch auf das Gegenüber zu hören. Das ist manchmal auch schwierig genug, gell? Aber es ist trotzdem wesentlich einfacher, auf das Gegenüber zu hören. Und Jasmin hat letztes Mal von Verletzlichkeit gesprochen, davon gesprochen, dass Veränderung dann passiert, wenn ich einen Menschen so nahe an mich ranlasse, dass er mir auf die Hühneraugen stehen kann. Dass dann Veränderung passiert, wenn ein Freund, ein Mensch nicht nur meine Freuden kennt, sondern auch meine Abgründe, meine Kämpfe, die Dinge, die schwierig sind, mich verletzlich mache. Und dieses verletzlich machen lassen, da hast du etwas ausgelöst, Jasmin, in der letzten Woche. Und wie das passieren kann und wie das zum Gewinn werden kann, dazu möchte ich dich, Rebecca, nach vorne bitten. Du hast gesagt, hey, das ist mein Thema und ich überlasse dir die Bühne. Erzähl du, wie du Verletzlichkeit erlebt hast und hoffentlich, wie es zum Gewinn geworden ist.
Genau, danke schön.
Ich hau ab.
Ja, ich möchte euch mit hineinnehmen in meinen Aha-Moment der letzten Woche, aber dafür springe ich erstmal ein Jahrzehnt zurück. Und zwar wurde bei mir Anfang meines Bachelorstudiums Multiple Sklerose diagnostiziert. Das ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems und man kann so allerhand sichtbare, aber vor allen Dingen auch unsichtbare Symptome entwickeln. Und mein Umgang mit der Krankheit beschreibt wohl am besten, dass zwei Tage nachdem ich wieder aus dem Krankenhaus entlassen wurde, in der Uni saß, Klausur mitgeschrieben habe. Das war auch der Grund, warum ich entlassen werden wollte. Leistung zählte, da hatte eine Krankheit keinen Platz. Und ich hatte Angst, dass andere mich als weniger belastungsfähig sehen. Ich wollte kein Mitleid und da erschien es mir am einfachsten, ich spreche einfach nicht drüber. Ich pushe mich einfach durch, komme was wolle. Ich will leisten. Und ich war auch recht lange erfolgreich mit dieser Strategie. Keine Rücksicht auf Verluste. Ich schaffe das schon. Und ja, für mich vor 2 Jahren kam für mich dann der Wendepunkt zu meinen MS-Symptomen, kam eine depressive Episode hinzu. Und ja, ich hatte vor allen Dingen mit kognitiven Symptomen zu kämpfen. Ihr könnt euch das vorstellen, für jemanden, der sich über Leistung definiert, wie das ist, wenn plötzlich gar nichts mehr geht. Ich konnte gar nicht mehr arbeiten, ich konnte mich nicht konzentrieren. Und das hat aber für mich so den Wendepunkt dargestellt. Und ich habe mich entschieden, okay, ich möchte nicht so weitermachen, meine Strategie ändern. Und ja, ich bin dann offener geworden, habe mich entschieden, okay, ich möchte es mit anderen teilen. Vorher, klar, mein engstes Umfeld wusste es, aber sonst eigentlich niemand. Habe angefangen mit Familie, mit Freunden, auch mit meinen Arbeitgebern darüber zu sprechen, wie es mir geht. Und jetzt rückblickend auf die letzten 2 Jahre muss ich sagen, ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Und ich habe auch ziemlich schnell festgestellt, wie viel Unwissenheit bei anderen besteht. So, gerade über Gesundheit wird recht wenig gesprochen. Wie viel wenig Wissen andere über MS hatten, über depressive Episoden. Und das hat mich auch ermutigt, diesen Weg weiterzugehen und ja, mich bestärkt, dass ich auch dazu beitragen möchte, aufzuklären, anderen die Hemmung zu nehmen. Was kann ich eigentlich für Fragen stellen? Wie ist das so, MS zu haben, in einer depressiven Episode zu sein? Denn wenn ich als Betroffener nicht darüber spreche, wie kann ich von anderen erwarten, Wissen darüber zu haben, auch Wissen, wie sie sich verhalten können? Und ja, ich bin offener geworden, doch offen kann ich auch auf eine sehr sachliche, nüchterne Art und Weise sein. Mich wirklich verletzlich zu zeigen, Nähe zuzulassen, das ist nochmal ein Schritt weiter. Und ja, das ist so, finde ich, so diese Woche wie Schuppen von den Augen gefallen. Okay, Rebecca, du bist offener geworden, aber es ist an der Zeit, den nächsten Schritt zu gehen. Und die letzten Wochen waren sehr schwierig für mich, ausnahmsweise mal nicht aus gesundheitlichen Gründen. Und wie das so ist in Tälern, man darf viel wachsen und viel mitnehmen. Und genau das, ja, diesen Schritt möchte ich jetzt gehen, beziehungsweise bin mittendrin, offener zu werden, bin ich geworden, aber genau, verletzlicher zu sein, mehr Nähe zuzulassen. Und ja, ich möchte euch ermutigen, nicht so lange zu warten, wie ich es getan habe, sondern vielleicht zu starten mit offener zu sein oder euch aber auch wagen, den nächsten Schritt zu gehen, mehr Nähe zuzulassen und euch verletzlicher zu zeigen.
Merci. Vielen Dank, Rebecca. Ich bin gespannt, was Gott mit dir tut und dich wachsen lässt, wenn du dich noch verletzlicher zeigen wirst. Und mich hat das einfach berührt, zu hören, welche Kraft darin ist, in dieser Entscheidung, hey, ich bin bereit, mich verletzlich zu machen, ich bin bereit, über Dinge zu sprechen, die ganz tief in mir drin sind. Welche Kraft das hat. Weil oft, glaube ich, ist ja genau der Punkt, ich weiß nicht genau, was es bei dir war, aber dass es oft ja Angst ist, verletzt zu werden, weshalb ich mich nicht öffne. Angst ist, irgendwo kommt jemand und der stochert dann in meiner Wunde noch herum, oder? Und deshalb bauen wir doch so eine Burg um unser Leben. Ich habe extra, war wieder mal bei meinem Sohn im Spielzimmer und habe Lego geklaut. Dass wir eine Burg bauen um unser Leben, weil wir Angst haben, verletzt zu werden. Und ich glaube, ja, es stimmt auch, es ist nicht richtig, überall, zu jeder Zeit, alles offen zu legen und verletzlich zu sein. Das glaube ich, das ist nicht gut. Und deshalb haben diese Mauern ihre Berechtigung in unserem Leben. Dass wir unser Herz schützen, weil nicht jeder sollte in mein Leben hineintrampeln. Das glaube ich unbedingt, aber vielleicht nicht jeder, aber jemand. Und ich glaube, es ist entscheidend, dass ich mein Herz schütze, aber es ist auch entscheidend, dass ich Menschen, die es gut mit mir meinen, mein Herz öffne und die Zugbrücke zu meinem Herz herunterlasse. Und jemanden reinlasse in mein Leben. Ich möchte das Bild vielleicht noch ein bisschen weiterziehen. eine Person, einen jemand reinzulassen in mein Leben. Und das finden wir auch in der Bibel. Immer wieder das Muster, Veränderung geschieht dann, wenn ein Mensch extra oder manchmal auch nicht so extra bereit ist, dieses Tor aufzumachen und jemanden nachher an sich ranzulassen. Und manchmal kommt auch Veränderung, wenn jemand da einfach eindringt. Beispiel die Propheten im Alten Testament, die kamen zum König und die haben diesen Panzer durchbrochen, haben intimste Themen angesprochen. Das musst du mal lesen, wie der Nathan mit dem David umgeht. Und er da bam reingeht in das Leben und sagt, hey, schau, da hast du Entwicklungspotenzial. Da brauchst du Veränderung. Und ganz ähnlich macht das auch Jesus oder Paulus, das finden wir auch in dem Neuen Testament, diesen Panzer des Herzens durchbrechen und dann über die entscheidenden Dinge zu reden im Leben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man das in einer guten Art und Weise machen, dass es wachstumsfördernd ist und nicht zerstörend? Weil ich glaube, ich kann auch in das Herz, in das Intime von jemandem reintrampen und ich bin zerstörerisch. Das ist auch möglich. Und Paulus nimmt uns ein bisschen da hinein, wie er das getan hat. Im 1. Thessalonicher Brief, ich möchte euch da mit hineinnehmen, da heißt es, wir sind behutsam mit euch umgegangen wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. So sehr hatten wir euch ins Herz geschlossen. Ihr wart uns so lieb geworden, dass wir mit ebenso viel Freude, wie wir euch das Evangelium weitergaben, auch unser ganzes Leben mit euch teilten. Was mir hier auffällt, ist, der große Apostel Paulus kommt in diese Stadt und er beschreibt sein Tun mit einer liebenden Mutter, mit diesem behutsamen, liebenden, interessenzeichenden, mitfühlenden Wesen einer Mutter und sagt, und ich habe mein ganzes Leben mitgebracht. Ja, was heißt das? Das heißt nicht nur, dass er liebend war und danach fragte, wie geht es dir, sondern dass er auch bei sich tief blicken ließ. Er hat sein Leben mit in die Story reingebracht. Das ist gegenseitig. Nähe zeigen ist gegenseitig und das ist so entscheidend, dass es zwei Personen braucht. Das eine ist, ich lasse mich verletzlich machen und das andere ist, manchmal habe ich auch die Rolle des Fragenden, aber dass ich dann auch da behutsam bin, wie eine Mutter, sagt er. Und weiter heißt es dann, ihr wisst, dass wir uns um jeden Einzelnen von euch kümmerten, haben wie ein Vater um seine Kinder. Wir haben euch ermahnt, ermutigt und mit allem Nachdruck daran erinnert, wie wichtig es ist, ein Leben zu führen, durch das Gott geehrt wird. Er ist es ja, der euch dazu beruft, an seinem Reich und seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Auch wieder dieses Bild vom Vater, der kümmert, und ein Vater möchte, dass seine Kinder wachsen. Und das finde ich jetzt wichtig. Man könnte jetzt hier aufhören und sagen, ja, Vater, Mutter, Gott liebt mich und so. Aber es geht einen Schritt weiter. Er möchte, dass wir wachsen. Und deshalb sagt er, ich habe euch ermahnt, ermutigt und mit Nachdruck, woran erinnert? Daran, was eigentlich das Ziel unseres Lebens ist. Nämlich, dass wir an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Also wachsen möchte Gott, dass wir tun, damit wir an seiner Herrlichkeit teilhaben, damit wir in dieses Leben von Fülle hineinkommen. Und spannend ist, finde ich, bei dieser Stelle, Paulus tut dieses Ermahnen und Ermutigen, dieses Herausfordern auch von der Basis her einer Geborgenheitsbeziehung. Also er hat Beziehung gebaut, bevor er bäm reinkommt in diese intimsten Themen. Er hat etwas von sich teilnehmen lassen. Also was wir da aus diesem Text rausnehmen können, ist das eine Liebe, Annahme, Empathie und das andere trotzdem Klarheit und Herausforderung. Es war nicht einfach Harmonie und wir haben es cool zusammen, sondern es war eine Beziehung, die befruchtete, die aufrüttelte, die lebensverändernd wirkte. Und ich glaube, wir haben manchmal schöne Beziehungen, manchmal herausfordernde Beziehungen, aber oft haben wir selten Beziehungen, die beides sind. Und wenn sie beides sind, dann sind Beziehungen befruchtend. Und ich wünsche mir, dass wir in dieser Kirche Beziehungen haben, die befruchtend sind. Beziehungen haben, die mich weiterbringen, die mich aufblühen lassen, die dazu führen, ich muss es nochmal vorlesen, was da steht, dass ich an seinem Reich und seiner Herrlichkeit teilhaben kann. Das ist was mega Gutes. Und ich glaube, dass viele, die wir uns Christen nennen, zu wenig teilhaben an dieser Herrlichkeit Gottes, die uns aber versprochen ist bereits in dieser Welt. Und deshalb brauchen wir Beziehungen, die lebensverändernd sind. Beziehungen, wie sie Paulus gelebt hat. Und die Frage ist jetzt, wie mache ich das, oder? Wie lebe ich das? Und ich glaube, so ein bisschen eine Strategie können wir bei Jesus finden in einer kleinen Begebenheit, die sehr bekannt ist. Aber ich glaube, in dieser Story ist das genau drin, wie können wir das ganz praktisch tun. Und zwar ist das die Geschichte in Johannes 8, wo die Schriftgelehrten eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, bei der öffentlich geworden ist, dass sie Sex hat mit irgendwem und ihrem Mann betrügt, oder? Und die haben sie auf den Dorfplatz geschleift und sie öffentlich beschämt. Und dann sind sie zu Jesus gegangen und haben Jesus gesagt, was sagst du dazu? Und spannend finde ich jetzt, das Krasse ist, hier wurde ihre Burg abgerissen, oder? Komplett niedergemacht. Sie stand, alles war öffentlich. Ihr ganzes Versagen. Und wir wissen aus der Bibel, dass Jesus diese Thematik Ehebruch, dass er eine klare Meinung hatte. Also er hat das ziemlich sicher nicht dem zugestimmt, dass das okay wäre. Aber was sagt Jesus dazu? Das Erste, was er sagt, ist: Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Jetzt, was macht Jesus mit dieser Aussage? Ich glaube, mit dieser Aussage macht er vor allem eins. Er stellt sich vor diese Frau, schützend. Er gewährt ihr Schutz, er zieht dieses Burgtor, diese Zugbrücke wieder hoch. Er zieht diese Zugbrücke wieder hoch und gewährt ihr Schutz. Und dann gehen alle vom Acker. Und irgendwann steht Jesus alleine da mit ihr. Und das ist das erste Wie, glaube ich, das so wichtig ist, dass Nähe nicht zerstörerisch ist, sondern befruchtend ist, indem ich für die Person bin. Indem ich mich vor die Person hinstelle. Und dass ich weiß, hey, der Michael, der ist für mich. Der ist für mich. Und dann heißt es weiter, wo sind sie geblieben? Fragt er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Er spricht sie direkt an und du musst wissen, er als großer Lehrer und Rabbi spricht mit einer Person, die alles verkackt hat in ihrem Leben. Und nicht mit Vorwürfen, was eigentlich normal wäre, sie zu belehren, oder? Sondern er stellt ihr Fragen. Ja, was machen Fragen? Mit Fragen möchte er mehr von ihr erfahren. Mit der Frage sagt er, ich will wissen, wer du bist. Er stellt Nähe her. Das ist das Zweite, was er tut. Er stellt Nähe her und will echt wissen, hey, was beschäftigt dich? Dann kommt eine Antwort und das Überraschende kommt dann erst nachher, nämlich Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Du darfst gehen. Und das ist doch die Angst, die wir haben, wenn ich mich verletzlich zeige, wenn du in meinem Leben siehst, was nicht nur toll ist, sondern auch in meine Abgründe blickst. Die Angst, dass du mich ablehnst. Die Angst, dass ich bei dir unten durch bin. Die Angst, dass es das war mit dieser Beziehung. Aber Jesus lehnt sie trotz ihrer Baustellen, die ganz offensichtlich sind, nicht ab. Sondern Jesus nimmt sie an, und das ist ein Kernwert, Annahme trotz allem, ein Kernwert Jesu. Nicht Annahme, weil du so toll bist, sondern Gnade heißt, ich nehme dich an, obwohl offensichtlich, dass in deinem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Jesus nimmt mich an, weil obwohl er offensichtlich sieht, in meinem Leben ist etwas nicht in Ordnung. Er nimmt sie an. Das wird oft verwechselnd mit gutheißen. Aber das macht Jesus hier nicht. Aber er sagt, es ist mir nichts ferner, als dich zu verurteilen und einen Stein nach dir zu schmeißen, was normal gewesen wäre. Das heißt aber nicht, dass er sagt, hey, easy, halb so tragisch, mach weiter so. Sondern Jesus sagt gerade heraus, sündige von jetzt an nicht mehr. Auf der Basis des Schutzes, auf der Basis der Nähe und der Annahme kommt er und spricht in ihre Baustelle hinein. Er spricht es an. Ja, es ist Sünde. Ja, es ist falsch. Ja, es ist destruktiv, wie du gerade unterwegs bist, wie du lebst. Ich wünsche mir, denke ich, hat Jesus vielleicht noch gedacht oder gesagt, dass du Veränderung erlebst. Tu es nicht mehr. Nicht, weil es falsch ist und es in den Augen der Menschen falsch ist, sondern weil es dir nicht gut tut, weil ich möchte, dass du einen Weg des Wachstums gehen willst, kannst. Das ist der springende Punkt. Sie braucht Veränderung und deshalb ermahnt er sie. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, Verurteilung und Ermahnung ist sowas von nicht dasselbe. Wenn ich jemanden verurteile, dann stelle ich mich über ihn und mache ihn klein. Wenn ich jemanden ermahne, dann spreche ich etwas an mit dem Zweck, dass die Person wieder wachsen kann, dass die Person Veränderung erleben kann. Ermahnen ist dafür da, dass ich in die Wachstumszone komme. Aber oft erfüllt Ermahnung den Zweck nur dann, wenn ich genügend Nestwärme und Nähe habe, dass ich es annehmen kann. Es gibt so viele Geschichten, besonders auch aus christlichen Kreisen, wo Menschen gekommen sind aus den besten Absichten und in Leben hineingesprochen haben ohne Beziehung und ganz viel zerstört haben. Nicht gefragt haben, ob die Zugbrücke unten ist, sondern sich einfach über die Wehr hinweggesetzt haben und reingedrungen sind in das Intimste des Lebens und das angesprochen haben. Und es war gut gemeint, es war vielleicht auch richtig, aber es verletzt uns Menschen und es führt dazu oft, dass Menschen nicht nur dem Glauben und der Kirche einfach den Rücken kehren, weil sie so tief verletzt wurden. Ich glaube, es ist so entscheidend, dass wir als ICF Books, als Kirche nicht solche Geschichten schreiben, sondern Geschichten, wo Ermahnung und Ermutigung passiert ist, dass Wachstum geschehen kann. Und ich selber habe das schon erlebt, ganz simpel. Da kommt jemand, gibt mir ein Feedback und das war so wahr, rückblickend. Aber weißt du, was hat es bei mir ausgelöst? Weil die Person kannte mich kaum, ich hatte keine Beziehung, bei mir hat es ausgelöst Abwehr. Mir hat es ausgelöst, was fällt dir eigentlich ein? Was hast du für ein Recht, in mein Leben einzudringen? Und ein paar Wochen später hat ein Freund in Liebe genau die gleiche Thematik angesprochen. Und in dem Moment konnte ich sie annehmen. Und in dem Moment konnte Veränderung reinkommen in mein Leben und ich konnte wachsen. Aber es war so entscheidend, dass ich diese Nestwärme habe. Ich glaube, die meisten von uns brauchen diese Nestwärme. Es gibt so die Typen, denen kannst du BÄM und das funktioniert. Aber bei den meisten, die meisten von uns, wir brauchen diese Nestwärme. Damit dieses Ja, es ist okay, du darfst reinkommen in mein Leben. Und dann lasse ich den rein, oder? Da über die Brücke kommen und hoffentlich lasse ich das nicht jeden wie in der Reality Show, oder? Aber jemanden. Hoffentlich lasse ich jemanden da rein, der, wie es Paulus sagt, wie eine Mutter mir Schutz gibt, mit mir unterwegs ist, auch sich offenbart und dann Dinge anspricht. Jetzt ist die Herausforderung natürlich die, es gibt ja zwei Typen Menschen, oder? Also es gibt noch mehr, aber ich bin jetzt mal zwei. So die einen, die können das mega gut. Weißt du, diese Nähe schaffen. Dieses hey, ich bin für dich. Dieses Ermutigen. Yes. Sie tun sich halt brutal schwer, dann die heißen Eisen anzupacken, oder? Und dann gibt es die anderen, die können das mit Nähe schaffen nicht so gut, aber die heißen Eisen, das schaffen sie gut. Jetzt, ich weiß nicht, welcher Typ du bist, überleg dir vielleicht kurz, zu was tendierst du? Dann wäre es noch wichtig, welches Learning das hast für das nächste nähe, tiefe Gespräch. Und egal, welche Tendenz du hast, ich glaube, ein paar ganz simple Fragen können uns helfen, einfach als Tools, als Werkzeuge, das auf eine gute Art und Weise zu tun. Wissen, welche Frage schaffen Nestwärme und welche Fragen, da geht es ums Eingemachte. Und ich sage jetzt das hier vorne, nicht als der große Held, der das immer richtig macht. Ich tue mich manchmal sehr, sehr schwer, in eine Beziehung tief zu kommen. Ich kann viel besser über das Wetter, den letzten Fußballmatch und die Kitzbühelabfahrt sprechen. Das geht mir leicht von der Hand, als dann wirklich tief zu kommen. Das finde ich schwierig und deshalb glaube ich, es ist so wichtig, haben wir Werkzeuge dafür. Und ich glaube, ein paar Fragen, die wir uns merken können, die können extrem helfen. Und die erste ist, was kann ich für dich tun? Und ich finde es so spannend, Jesus ist oft zu Menschen gekommen, da war eigentlich offensichtlich, was sie brauchte, denn die waren krank, die waren blind, die waren lahm, irgendwas. Und oft ist Jesus nicht einfach gekommen und hat gesagt, ja, ich heil dich jetzt. Sondern Jesus ist gekommen und hat gefragt, was kann ich für dich tun? Jesus ist gekommen und hat gefragt, was ist deine Herausforderung? Was beschäftigt dich? Wo sind deine größten Baustellen? Und das sind die Fragen, die extrem helfen, in diese tiefe, verletzliche Basis da reinzukommen und so zu fragen. Und wenn dann der Fisch auf dem Tisch ist, wo mich was beschäftigt, wo meine Baustelle ist, dann auch weiterzugehen und zu fragen, ja, und was kann dir jetzt helfen? Wer kann dir helfen? Fix zu machen, ja, was könnte jetzt dein nächster Schritt sein, um da rauszukommen, damit Veränderung möglich ist. Ich brauche manchmal jemanden, der mir hilft, diesen nächsten Schritt zu definieren. Ich will oft viel zu weit und da bin ich frustriert, dann brauche ich jemanden, der sagt, hey, aber Werner, du kennst dich doch. Das schaffst du eh nicht. Vielleicht machst du es mal besser mit 10 Minuten länger joggen als der Marathon. Oder so. Und mir hilft das extrem, diese 5 Fragen, die jetzt vorhin eingeblendet waren, diese 5 Fragen im Hinterkopf zu haben. Und dann glaube ich, dann funktioniert das schon viel besser. Und wenn ich dann noch einen Lebensbereich mir vornehme im Gespräch, wo ich sage, hey, darüber möchte ich eigentlich sprechen, in einer Beziehung, wo ich die Legitimation natürlich auch habe, wo das Tor unten ist, oder? Wenn ich dann diese Legitimation bekommen habe, dann wirklich auch konkret reinspreche, vielleicht ist es dann das Thema Beziehung beispielsweise. Und ich frage, hey, wie geht es mit deiner, wo sind deine Baustellen in deinen Beziehungen? Und vielleicht kommt ja dann was und dann da anknüpfen. Und das hilft, wenn man bewusst diese Fragen stellt. Und ich würde mir wünschen, dass wir nicht eine Kirche sind, wo wir es nett haben zusammen, aber eigentlich nie über das Eingemachte gesprochen haben. Wir können zwar super über Fußball sprechen und über den feinen Wein, den wir trinken und wo der herkommt, aber nicht wirklich um das Eingemachte. Manchmal braucht es auch den Smalltalk, verstehe mich nicht falsch. Manchmal braucht es diese leichten Themen, aber nicht nur. Ich glaube, wir brauchen es, dass wir manchmal diese entscheidenden Fragen stellen. Und ich fand es so spannend, ich war drin in dieser Vorbereitung, dieser Message und habe mir so überlegt, ja, wie kann das praktisch aussehen? Und dann habe ich mit Lukas gesprochen und dann hat Lukas mir einen Satz gesagt, der hat mich nicht mehr, den konnte ich nicht mehr vergessen. Und zwar hast du gesagt, ich wachse am besten, wenn ich in einer Rechenschaftsbeziehung bin. Und ich glaube, das heißt, ich wachse am besten, wenn ich in so einer Beziehung bin, wo das Tor offen ist. Und Lukas, du hast dich bereit erklärt, einfach ganz praktisch zu erzählen, wie du das erlebt hast. Hoffentlich positiv. Sonst weiß ich nicht, was ich nachher sagen soll. Genau, dass du erzählst, hey, wie kann das praktisch aussehen? Komm noch ein bisschen näher, sonst bist du nicht in der Kamera.
Okay. Also, diesen Satz, den habe ich nicht selber erfunden, der hat meine Frau gesagt. Das war also umso schöner. Dass ich nicht zu meiner Frau hingehen muss und sagen, du, ich bin eigentlich am Wachsen, siehst du das nicht? Aber die Kehrseite davon war eigentlich so, es ist ja schön, wenn das die anderen Leute sehen, dass man wächst, aber wenn dann dieses Wort Rechenschaft noch reinkommt, das war so ein bisschen ein fader Beigeschmack. Das gefiel mir dann nicht so und habe dann auch überlegt, ja, kann ich dann auch ohne Rechenschaft wachsen? Und es ist tatsächlich so, wie wir es auch schon gehört haben, wir brauchen Gott als allererstes. Durch ihn kommt die Veränderung, nicht durch irgendwie uns. Und es gibt viele Dinge in unserem Leben, die ganz dunkel sind oder in kein Licht hinkommt. Und ich denke, wenn wir da alleine versuchen, vorwärts zu gehen, dann kommen wir häufig nicht weiter. Gott kann ein Wunder tun und kann das sofort ändern. Aber wenn er das nicht tut, dann wird dieser Bereich wieder dunkel. Und dann versteckt sich das wieder irgendwo. Und eine Rechenschaft hilft, dass das Ganze ans Licht kommt und eben auch am Licht bleibt. Und das habe ich auch in verschiedenen Lebenssituationen so erlebt. Also die Dinge, die ich so positiv erlebt habe, sind, das Erste ist, wenn ich in einer solchen Rechenschaftsbeziehung lebe, ist, dass es mir besser geht. Also es fühlt sich einfach gut an, mein Herz einmal zu öffnen. Also es ist natürlich nicht so, dass das so easy peasy geht. Das braucht ziemlich viel, auch Mut, es braucht Zeit, es braucht Beziehung. Aber das ist schon mal das Erste. Man hat es nicht mehr für sich alleine. Jemand anderen, eine andere Person weiß davon. Und das ist ein erster Schritt. Der zweite Schritt, oder das Zweite, was mir geholfen hat, ist auch, was Rebecca gesagt hat, ist, ich glaube, grundsätzlich bin ich offener geworden. Offener gegenüber anderen Menschen. Und gleichzeitig auch ehrlicher. Ehrlicher mit mir selber. Es hat dann auch so auf diese Gesichter gewirkt. Also wir haben ja häufig ein bisschen zwei verschiedene Gesichter. Es gibt zum Teil ein Sonntagsmorgengesicht und es gibt ein Gesicht im Alltag. Und diese Rechenschaftsbeziehung hat mir echt geholfen, diese zwei Gesichter viel mehr zu einem zu verschmelzen. Und das empfand ich als sehr, sehr wertvoll und konnte so vielleicht auch andere Leute animieren, auch offen zu sein und über Probleme und Schwierigkeiten zu reden. Das Wichtigste für mich oder das, was mich am meisten verändert hat, ist, dass es am Licht ist. Wenn ich mit jemandem immer wieder über dieses Thema spreche oder angesprochen werde, dann ist es nicht etwas, was mal ans Licht kommt, wie wenn ich es Gott sage. Gott sieht es ja sowieso. Aber es ist etwas, das ich jemandem sage und wenn ich da weitermache, dann bleibt es am Licht. Ich werde nicht ein perfekter Mensch dadurch oder ein perfekter Christ, aber ich lerne damit zu leben, wie gehe ich um und ich lerne zu wachsen. Und das ist das, was mich so begeistert, an diesem Rechenschaftsprinzip, dass man eigentlich Früchte sieht. Es verändert sich was. Eben nicht perfekt, aber einfach man geht vorwärts. Und deshalb, ja, finde ich das eine tolle Sache. Ich fand es am einfachsten, mit einem Freund dies zu tun, wo das Ganze eigentlich ebenbürtig ist. Also man kann ja solche Dinge auch mit Berater machen und so, wo ein dieser Berater immer wieder fragt, diese Fragen stellt jedes Mal, wenn man sich trifft und so. Aber ich empfand es viel hilfreicher, wenn beide auf dem gleichen Niveau sind. Wenn beide Leute von ihren Schwächen erzählen können. Und das gibt eine wirklich unglaublich starke Beziehung, kann das geben und ist einfach total ermutigend. Also ich finde es eine gute Sache, es fällt einem schwer, es ist nicht immer so einfach, auch je nach Thema. Da könnt ihr vielleicht in eurem eigenen Leben schauen, das ist nicht so einfach, aber es ist unglaublich wertvoll. Und ich wünsche mir das auch in der Gemeinde, dass man diese Offenheit haben kann, weil das hilft einfach den Leuten zu sehen, hey, ich bin nicht perfekt, aber ich kann damit umgehen, ich kann trotzdem wachsen. Sind nicht alle da oben, wir sind alle in einem Kampf drin und das hilft.
Danke. Vielen Dank, das war mega spannend zu hören, dieses Gegenseitige, das ist ja noch biblisch, gell? Das haben wir ja jetzt vorhin gerade gehört. Dieses Gegenseitige, also ich kann in der Rolle des jemand für jemand sein, der diese Fragen stellt und gleichzeitig in der Rolle dieses ich mache mich verletzlich sein. Und ich glaube, wenn man das gegenseitig macht, wie du gesagt hast, dann hat das einen brutalen Booster in unser Leben rein. Dann wächst unser Leben und Gott möchte, dass wir wachsen. Wenn wir auf Jesus schauen, was ist das Wesentliche, oder? Ist es nicht, dass niemand weiß, dass ich nicht so toll bin, sondern das Wesentliche ist, dass ich mich aufmache und Frucht bringe. Dass ich teilhabe an dieser Herrlichkeit. Und ich habe bei dir richtig gespürt, dass du gesagt hast, du hast es glaube ich nicht gesagt, aber man hat gespürt, dann wachse ich. Dann bin ich in dieser Wachstumszone drin. Dann verändert sich was in meinem Leben. Und der Punkt, den ich eigentlich heute machen will, ist der, wir sind dazu berufen, um zu wachsen. auf Jesus hin, Jesus ähnlicher. Darf ich die Grafik nochmals haben? Vom Wachsen mit diesen Zonen. Und ich glaube, oft, wenn wir uns verschließen, führt das zwingend dazu, dass wir nicht in dieser Wachstumszone sind. Es geht nicht darum, besser zu werden, sondern es geht darum, Gott näher zu kommen und immer mehr dort landen, wo uns Gott dazu bestimmt hat. Und wenn du das auch willst und ein Sehnen danach hast, dann glaube ich, es ist so entscheidend, dich mal dem Heiligen Geist zu öffnen, aber dann auch Freunden zu öffnen und zu fragen, hey, wo sind solche Menschen, wo ich meine Burg aufmachen kann? Wo ist so ein Mensch, den ich auf meine Zugbrücke steigen lassen kann? Und vielleicht machst du das schon. Dann mach's weiter und zeig anderen, wie man das leben kann. Nicht nur über das schöne Oberflächliche reden, sondern auch über das tiefe Herausfordernde. Dann zeig das anderen. Und wenn du das noch nicht hast, dann frag Gott während dem nächsten Song. Frag Gott während dem nächsten Song, hey, wen könnte ich aktiv in eine solche Beziehung reinnehmen, in seine Freundschaft reinnehmen, wo ich bereit bin, mein Herz zu öffnen und bereit bin, auch Fragen zu stellen, die dann etwas kommen lassen, das mich ja vielleicht auch herausfordert. Gell? Es ist ja dann auch das nicht easy. Aber es bringt uns zum Wachsen. Und es bringt uns an einen Ort, wo wir Menschen werden, wo andere in der Begegnung plötzlich merken, hey, so möchte ich auch sein. Nicht, weil du gut bist, sondern weil die Herrlichkeit Gottes aus dir herausstrahlt, weil bei dir Licht ist, weil diese Veränderung Jesus ähnlicher passiert. Und das passiert, wenn der Geist Gottes in dir wirkt und die Menschen um dich, wo der Geist auch in ihnen wirkt, in dein Leben hereinreden dürfen. Und ich möchte noch beten dafür, dass wir auch in diesem Flow reinkommen und dieses Thema bewegen in diesem Jahr. Das soll das Jahr begleiten. Verletzlichkeit, Nähe, Wachstum, Ausbeziehung. Jesus, ich danke dir, dass du uns zutraust, dass wir uns verändern können. Dass du sagst, hey, ich möchte, dass du bereit bist, dich verändern zu lassen und das wird passieren. Das wird passieren. Ich danke dir, Jesus, dass du sagst, das wird passieren, wenn wir uns öffnen, wenn wir ehrlich sind. Und ich bitte dich, Herr, dass wir in diesem Jahr diese Erfahrung machen können, dieser ehrlichen Offenheit, wo wir nicht verletzt werden, sondern wo wir darin wachsen können. Ich bitte dich, Jesus, dass du Beziehungen veränderst dorthin, dass sie zu dieser Tiefe kommen. Und ich bitte dich darum, dass in diesem Jahr noch viele andere sagen können, hey, wow, ich habe erlebt, dass ich reife, dass ich Jesus ähnlicher werde, weil ich mich auf diese nahen Beziehungen eingelassen habe. Und ich bitte dich für diese Kirche, dass wir als ICF Books uns auszeichnen, dass Nähe möglich ist, uns dadurch auszeichnen, dass verändernde Beziehungen stattfinden, wo du mit deinem Geist reinwirkst.